Im Namen unseres Herrn und Heilandes möchte ich an jeden Einzelnen von uns ganz herzlich auch zu dieser Morgenstunde auch wieder begrüßen. Gott hat uns die Möglichkeit, die Gelegenheit gegeben, in sein Haus zu kommen, um von seinem Wort wiederum auch zu lernen. Und so möchte ich zu Anfang ein Vers auch uns lesen aus Apostelgeschichte 20, Vers 35. Das soll der Ausgangsvers auch für die Wortbetrachtung sein. Apostelgeschichte 20, Vers 35. Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeitend sich der Schwachen annehmen müsse und an die Worte des Herrn Jesus denken, wie er gesagt hat: Geben ist seliger als nehmen. Im Juli-Monat dieses Jahres durfte ich über den Gedanken sprechen, das biblische Geheimnis des Gebens und des Nehmens. Und Gott hat meinen Blick für heute Morgen mehr auf das Nehmen nochmal gelenkt. Hier heißt es doch, was Apostel Paulus uns weitergibt, ein Zitat, das wir wörtlich nicht in den Evangelien finden, aber dass die ganze Lehre des Herrn Jesus einfach sehr eindrücklich auch widerspiegelt: Geben ist glücklicher denn nehmen, oder geben ist seliger wie nehmen. Und wir haben damals betrachtet, was es bedeutet, zu geben. Von den verschiedenen Facetten haben wir das Ganze betrachtet. Und heute Morgen möchte ich mehr diesen Gedanken auf das Nehmen auch richten. Und darum soll das Thema für diese Morgenstunde lauten: aus dem Lied 149. Lied Nummer 149. Wie lautet hier die Überschrift? Weiß das jemand? Nimm, Ausrufezeichen, er steht da mit geöffneten Händen. Und wir wollen zuerst betrachten die menschliche Seite, das heißt das Verhältnis der Menschen untereinander, und dann in dem zweiten Teil auch auf die göttliche Seite oder auf die Seite Gottes mit uns Menschen auch eingehen. Nun, wenn Apostel Paulus dieses Zitat des Herrn Jesus uns weitergibt: Geben ist seliger denn nehmen. So ist hier zuerst die Frage: Ist das Nehmen dadurch überhaupt verboten? Es ist nicht verboten. Es wird eine gewisse Gewichtung diesem Vers beigelegt oder in dem Vers dem Geben mehr gelegt. Ja? Das Geben, es ist seliger, es ist glückseliger als das Nehmen. Aber das Nehmen, es ist ja nicht verboten. Und wisst ihr, wenn es einen Geber gibt, wenn Geben seliger ist, dann muss es doch auch einen Abnehmer geben, oder? Unbedingt. Und ich glaube, bei dem Punkt, da tun sich viele von uns, möchte ich so sehr allgemein sagen, irgendwie schwer. Also das Geben an sich, ja, da hat man Unterweisung im Wort Gottes und man möchte auch den anderen helfen, sie irgendwie unterstützen, eine Hilfe sein. Aber selber nehmen, so, das ist etwas, da tut man sich eher auch zurückhalten. Was bedeutet eigentlich nehmen? Wir können ja nur das nehmen, was tatsächlich unser Eigentum ist. Alles andere, was uns nicht gehört, das können wir uns nicht einfach so doch nehmen, oder? Das geht überhaupt nicht. Wenn dem so wäre, dann wäre es einfach Diebstahl. dass wir einfach etwas nehmen, was uns überhaupt nicht gehört. Und wir haben so diese innere, wie soll ich sagen, Überzeugungen, die wir durch das Leben hier und da hören. Im Leben gibt es nichts umsonst. Haben wir schon so etwas gehört? Im Leben gibt es nichts umsonst. Und darum, wenn jemand zum Beispiel mir persönlich eine Hilfe anbietet, dann ist ja dieser Gedanke, im Leben gibt es nichts umsonst. Wenn der Mensch mir jetzt etwas geben möchte, ob es Zeit, Hilfe, wie auch immer ist, so muss ich ja ihm wieder es in irgendeiner Weise doch zurückgeben. Oder vielleicht kommt noch der Gedanke, warum bietet überhaupt die Person mir seine Hilfe an? Aus welchem Hintergrund bietet sie es überhaupt an? Sind da überhaupt reine Beweggründe? Oder macht man es vielleicht, um einen gewissen Vorteil irgendwie zu bekommen? All das ist bei uns einfach so unterschwellig irgendwie abgespeichert. Und viele Menschen, glaube ich, haben ein Problem mit dem Nehmen und viel weniger eigentlich mit dem Geben. Und was sind die eigentlichen Gründe? Die Gründe, die sind sehr unterschiedlich, aber möglicherweise ist es so, wenn jemand uns etwas geben möchte, dann sieht er einfach, wir haben einen gewissen Bedarf. Wir brauchen etwas und darum möchte uns jemand etwas geben. Und wisst ihr, hier das anzunehmen, das bedeutet, es ist ja irgendwie einem peinlich, weil es sieht ja so aus, ich brauche tatsächlich etwas. Und es sich persönlich einzugestehen, dass ich es brauche, dass ich es so notwendig brauche, das fällt uns schwer. Man muss sich persönlich eingestehen, dass ich irgendwie abhängig bin, in dem Sinne von der Hilfe vielleicht des anderen. Möglicherweise lehnt man die Hilfe aber auch ab, weil hier in gewisser Weise ein versteckter Stolz auch dahinter steht. Ich schaffe das schon selber. Ich meistere mein Leben selber. Ich brauche keine Hilfe von außen. Und darum ist man eben so gesinnt, dass man sagt, fremde Hilfe werde ich einfach nicht annehmen. Ich werde es mir nicht oder mich innerlich nicht eingestehen oder mich nicht in dem Sinne beugen, dass ich mir eingestehe, ich bin abhängig von dem anderen. Und meine Lieben, wenn wir auf die Gemeinde eingehen, wie Gottes Wort es das Verhältnis der Geschwister untereinander auch vorsieht, dann gibt das Wort Gottes uns ein Bild, dass die Gemeinde vergleichbar ist, das Verhältnis der Geschwister untereinander, wie bei einem menschlichen Körper, wo die einzelnen Glieder miteinander verbunden sind, wo Jesus Christus das Haupt ist und wo ein Glied für das andere auch sorgt. Und meine Lieben, das ist so ein vollkommenes Bild aus dem natürlichen Leben, wo es ganz natürlich, ganz normal ist, dass die Hand gewisse Dienste verrichtet, die dem ganzen Körper zugutekommen, wo die Füße hinlaufen, wo wiederum der ganze Körper ja mitgeht, wo die Augen etwas sehen, was zum Dienst für den ganzen Körper doch ist. Und darum dient ein Glied dem anderen. Und wenn ein Glied dient, dann bedeutet es, dass die anderen Glieder doch es annehmen. Ansonsten wäre es ja nicht harmonisch, wenn sie es ablehnen oder abstoßen würden. Und meine Lieben, das sind so wunderbare Bilder aus dem Natürlichen, die Gott uns auch auf das Zusammenleben auch miteinander auch geben möchte. Und wir sind bei diesem praktischen Teil. Meine Lieben, wenn uns jemand Hilfe anbietet, dann möchte ich das Erste euch oder uns weitergeben. Lasst uns die Hilfe mit Dankbarkeit annehmen. Nehmt die Hilfe, wo Menschen dir geben, wirklich mit Dankbarkeit an. Aber vergiss nicht, es gibt jemand hinter diesen Menschen, und zwar Gott, der vielleicht diese Menschen die nötige Gaben gegeben hat, die nötige Zeit gegeben hat, die nötige Freudigkeit gegeben hat und vielleicht auch die finanziellen Mittel gegeben hat, um dir persönlich zu helfen. Und darum ist viel mehr der Gedanke, wer steht eigentlich hinter den Menschen? Und das ist unser großer Gott. Und darum, wenn uns Hilfe angeboten wird, nimm sie dankbar an und gib Gott die Ehre. Und der zweite Gedanke ist, der so ganz praktischer Natur, wie ist es eigentlich mit dem Nehmen? Da möchte ich jetzt die andere Seite schon zeigen, wenn wir sozusagen etwas gegeben haben. Wir haben jemand einen Dienst erwiesen, geholfen, praktischerweise, wie auch immer, und die Person möchte uns jetzt etwas geben. Wie schaut es dann mit dem Nehmen, mit dem Annehmen noch aus? Und ich habe schon hier und da so Situationen erlebt, wo Menschen, ja, ihnen wird irgendwie geholfen und sie fühlen sich ja irgendwie gedrungen, eine Kleinigkeit für diesen Dienst irgendwie zurückzugeben. Also wirklich manchmal Kleinigkeiten, eine kleine Aufmerksamkeit und dann die Reaktion der anderen, dass sie sagen, nee, ich habe es doch freiwillig gemacht, ich habe doch gerne geholfen, ich nehme es nicht an. Kennt ihr so etwas? Und ich habe mich persönlich gefragt, woher kommt es überhaupt, dieser Gedanke? Und ich glaube, dass wir es durchaus nachvollziehen können, wenn man das Wort des Herrn Jesus doch auch betrachtet, dass er sagt, dass die rechte Hand doch nicht wissen soll, was die linke tut, und der Lohn sozusagen unseres Gebens, den bekommen wir doch tatsächlich von dem Vater im Himmel. Warum sollen uns dann Menschen überhaupt etwas zurückgeben für unseren Dienst? Und darum lehnen Menschen so diese Aufmerksamkeit ab und sagen, wenn ich hier etwas annehme, dann wird Gott mir sozusagen im Himmel es in gewisser Weise nicht vergelten. Und die Frage ist, ist dieser Gedanke richtig? Man kann ihn in gewisser Weise nachvollziehen, aber ist er wirklich richtig? Zu diesem Vers, wo der Herr Jesus sagt, dass die Rechte nicht wissen soll, was die Linke tut, es ist ja die Situation, dass der Empfänger überhaupt nicht weiß, wer hier geholfen hat. Ja? Er hat etwas bekommen und er weiß es gar nicht, wer es gegeben hat. Und das ist dieses biblische Prinzip, das wir betrachtet haben, das wirklich, ja, dieses Vollkommene, ja, wo der ganze Lohn, den wir einmal empfangen werden, das wird von Gott alleine auch kommen. Aber meine Lieben, wir haben nicht immer die Möglichkeit, auf diese Art auch zu wirken. Angenommen, wir helfen jemand beim Umzug, da müssen wir schon vor Ort sein, um mitzuhelfen. Ja, da können wir es nicht irgendwie so tun, als ob man uns nicht sieht. Ihr versteht auf, was ich hin möchte, ja? Es gibt Situationen im Leben, wo wir ganz praktisch jemand unter die Arme greifen und jemand helfen. Und dieser Dienst, er ist sichtbar. Er ist nicht versteckt. Und die Frage ist, wie gehen wir auch damit um? Und ich glaube Folgendes, wenn wir hier diese kleine Aufmerksamkeit ablehnen, dann können wir den anderen wiederum in gewisser Weise auch verletzen. Können wir diesen Gedanken nachvollziehen? Man hat mir zum Beispiel geholfen und ich möchte mich wirklich mit einer Kleinigkeit erkenntlich zeigen und der andere lehnt es ab. Und ich denke, irgendwie schade. Ich möchte mich doch auch irgendwie in einer Kleinigkeit bedanken. Und darum ist die Frage, ist hier das Annehmen verboten oder nicht? Und ich glaube, es ist nicht verboten, meine Lieben. Es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir den anderen ja, in seinen Gefühlen nicht verletzen, dass wir aber gleichzeitig uns herzlich bedanken und wiederum wissen, dass auch dieser Mensch ja, es irgendwie von Gott aufgetragen bekommen hat, es uns weiterzugeben und wir geben wiederum Gott auch die Ehre. Und die große Frage ist dann, was sollen wir dann mit dieser kleinen Anerkennung dann machen? Wir könnten sie für uns behalten. Ich glaube, auch das wäre überhaupt nicht verkehrt. Aber ich möchte hier gedanklich den Kreis auch schließen an einem Beispiel. Ein Bruder hat uns mal Obst angeboten. So, was macht man jetzt? Das Annehmen? Ist Annehmen verboten? Eigentlich nicht. Aber wisst ihr, der Gedanke ist der, es dankbar anzunehmen und eigentlich von dem, was ja, Gott dir über diesen Menschen gibt, es einfach vielleicht anderen Menschen weiterzugeben. Wir können vielleicht auch einen Teil behalten, manchmal vielleicht es auch selber irgendwie verbrauchen. Aber meine Lieben, wir können auch hier das, was wir empfangen haben, einfach anderen Menschen weitergeben. Und darum ist hier wiederum dieser Gedanke, dass Geben seliger ist als Nehmen. Und wir merken, wir haben den Geber überhaupt nicht verletzt in seinen Gefühlen. Wir haben es dankbar angenommen. Und es ist jetzt sozusagen unser Eigentum. Und wir können über dieses Eigentum verfügen und schauen, ob wir es dann selber nehmen oder ob wir vielleicht wieder es anderen Menschen geben. Und wenn wir das hier so als Gesamtheit betrachten, dann ist es für mich so wunderbar, wie im Prinzip auch dieser natürliche Körper, der uns als Bild gegeben ist, füreinander auch sorgt. Und da, wo Bedarf ist, da gibt er sehr gerne auch seinen Dienst. Also wir kommen auch hier wiederum zu dem Gedanken, geben ist schlussendlich seliger denn nehmen. Ja? Aber auch das Nehmen, es ist überhaupt nicht verwerflich, wenn es eben nach den richtigen Prinzipien auch stattfindet. Nun, meine Lieben, möchte ich zu dem geistlichen Teil oder zu dieser geistlichen Dimension auch kommen. Wie ist es da mit dem Nehmen? Und wir müssen eins doch uns, glaube ich, bewusst werden, wir können dort etwas nehmen, wo überhaupt etwas vorhanden ist, ja? Wo etwas da ist, da können wir hingehen und uns etwas nehmen. Wenn die Regale im Supermarkt, wie es zu Corona-Zeiten war, leer sind, dann können wir nichts nehmen. Es muss etwas vorhanden sein, dass wir hingehen können und es tatsächlich uns persönlich auch nehmen können. Und darum möchte ich diesen Teil zuerst auf den Punkt eingehen, die Größe und die Fülle Gottes, die er uns überhaupt darreichen möchte. Wir haben einige Verse, die in diese Richtung gehen, zum Beispiel Psalm 81, Vers 11. Psalm 81, Vers 11, da sagt der Herr so, tue deinen Mund weit auf. Wozu? Er will ihn füllen. Und meine Lieben, wenn er füllen möchte, dann kann er uns tatsächlich etwas geben, oder? Johannes 1, Vers 16 heißt es so, und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Aus seiner Fülle haben wir empfangen. Und was bedeutet, meine Lieben, Fülle? Ich glaube, diejenigen unter uns, vielleicht des älteren Jahrgangs, die persönlich an den Folgen, sagen wir, des Zweiten Weltkrieges einiges erlebt haben, die vielleicht persönlich gehungert haben, als sie dann zu späteren Zeiten die vollen Regale in den Kaufhäusern gesehen haben, die haben so einen kleinen Vergleich, was es bedeutet, nichts zu haben oder ganz, ganz wenig zu haben und dann vor einer Fülle zu stehen und im Prinzip gar nicht zu wissen, was man eigentlich nehmen soll. Und meine Lieben, das ist ja nur ein schwacher Vergleich zu dem, was Gott uns überhaupt bieten kann. Er hat die Fülle, was unser geistliches Leben anbelangt. Und er hat die Fülle, um uns auch ganz praktisch in unserem Leben so Schritt für Schritt auch durchzuführen. Fülle bedeutet vielleicht mit diesem Wort, dass Gott nichts unmöglich ist. Ja, das können wir auch so beschreiben. Er hat alle Möglichkeiten, um irgendwie einzugreifen, um eine Situation zu ändern, um Menschen vielleicht zu schicken, um uns persönlich Trost, Ermutigung zu geben. Egal auf welches Gebiet wir auch gehen, er hat die Fülle, was bei Menschen ja ganz, ganz anders aussieht. Wir bekommen etwas und geben dann, nur einen kleinen Teil dessen vielleicht weiter. In unseren Diensten oder wie auch immer. Aber eine Fülle zu haben, das ist doch, glaube ich, ein riesengroßer Unterschied. 2. Petrus 1, Vers 3, da heißt es so. 2. Petrus 1, Vers 3, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Dieser erste Gedanke, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat. Alles geschenkt hat, das bedeutet erstens das Wort alles. Es ist nicht nur ein kleiner Teil, wo wir mit unseren Anliegen zu Gott kommen und er uns in diesem Bereich, da kennt er sich gut aus, würden wir sagen, so bei einem Menschen, da hat er vielleicht gelernt, studiert. Mit diesem Anliegen kann ich zu diesem Menschen kommen und ihn vielleicht um Rat fragen. Bei einem anderen Anliegen, da weiß ich, da kennt er sich nicht aus. Da muss ich vielleicht jemand anderen fragen. Aber hier, meine Lieben, wir haben es mit Gott zu tun, der alles auf allen Gebieten zu jeglichem Thema möchte er uns eine Hilfe sein. Und darum heißt es hier, dass seine göttliche Kraft uns alles, und dann heißt es so, geschenkt hat. Geschenkt. Wir mussten es nicht selber uns in gewisser Weise erarbeiten, kaufen, sondern Gott bietet es uns dar. Und was müssen wir machen, meine Lieben? Wir müssen nehmen. Und das Interessante ist hier, wie der Vers weitergeht, er hat uns alles geschenkt, was zum Leben und zum Wandel in der Gottesfurcht dient. Meine Lieben, da ist kein Bereich ausgeschlossen. Kein Bereich, es ist hier alles inbegriffen. Die Neu-Genfer Übersetzung sagt es hier so, in seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Jesus hat uns alles geschenkt. Und darum, meine Lieben, sagt Herr Jesus oder spricht er diese Einladung an uns aus, Matthäus 11, Vers 28, Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Meine Lieben, und wir wollen jetzt nochmal ins praktische Leben auch gehen. Wann können wir, nochmal zur Erinnerung, wann können wir etwas nehmen, wenn die Sache uns nicht gehört? Angenommen, wir gehen in einen Laden und möchten ein bestimmtes und brauchen ein bestimmtes Produkt. Wir gehen in den Laden, wir suchen uns das gebrauchte Produkt aus und was machen wir dann? Wir nehmen es und dann gehen wir aber nicht durch die Hintertür, ja? Sondern wir gehen zur Kasse und was machen wir dann? Wir bezahlen dafür. Das ist uns, glaube ich, ganz geläufig und ganz natürlich. Wenn wir etwas brauchen, dann können wir hingehen, aber wir müssen bezahlen. Es hat eine Fülle in dem Kaufhaus. Wir müssen aber trotzdem hingehen, nehmen und müssen aber trotzdem immer bezahlen. Und hier auf dieser geistlichen Ebene ist es so, Gott hat die Fülle. Wir haben die Möglichkeit hinzugehen, zu nehmen und das hat einer für uns bezahlt. Jesus Christus, er ist dieser Zugang überhaupt zum Vater. Und er hat schon bezahlt, meine Lieben, mit seinem Tod am Kreuz auf Golgatha. Er hat bezahlt und darum, um nochmal bildlich es zu zeigen, sind die Regale voll. Was wir machen müssen, wir müssen hingehen und nehmen. Und die große Frage ist, meine Lieben, da möchte ich an uns eine ganz praktische Frage stellen. Wenn es so ist, dann, dass Gott die Fülle hat und dass er uns alles geschenkt hat, was wir brauchen, ja, zu einem göttlichen Leben, zu einem Wandel, wie schaut es eigentlich bei uns ganz praktisch aus? Haben wir wirklich genommen von Gott, von Jesus Christus und haben wir die Fülle, die Jesus hat, die Gott hat, haben wir diese Fülle auch? Oder ist unser Leben so, dass es von einem, möchte ich sagen, vielleicht Mangel gekennzeichnet ist. Zum einen, dass wir Gott irgendwie dienen wollen, aber dann irgendwie so diese Auf- und diese Abs haben. Zeitweise läuft es ganz gut und man möchte Gott dienen und es ist irgendwie Freudigkeit da, man dient auch Gott. Und dann kommt auf einmal Situation, keine Kraft. Man schleppt sich so in gewisser Weise durch. Es ist irgendwie bedrückend, das Ganze. Wie schaut es bei uns persönlich aus? Meine Lieben, der Herr Jesus, er ladet uns ein, bei ihm zu nehmen. Und er sagt ja Folgendes, kommt her zu mir alle, und was heißt es dann? Die ihr mühselig und beladen seid. Meine Lieben, dieses Wort nimm, es ist genau für uns. Genau für uns. Und es gibt hier zwei Seiten. Dass Gott einerseits, der selber die Fülle verkörpert, möchte, dass jedes Kind Gottes etwas hat, um anderen Menschen zu geben. Jedes Kind Gottes sollte diese Kraft, diese Fülle in sich haben, um anderen Menschen ein Segen, ein Licht zu sein und nicht irgendwie so kaum durchzukommen. Und auf der anderen Seite sieht Gott ganz genau, was wir brauchen. Und dieses Wort, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, da sind wir wieder bei dem Punkt, dass der Mensch sich tatsächlich eingestehen muss, ich habe zu wenig, ich habe nichts. Vielleicht bist du noch ferner von Gott und du gestehst dir ein, ich bin mühselig und beladen durch die Sünde. Ein anderer, der sich aufgemacht hat, Gott zu dienen, der wird feststellen, es ist ein Mangel da. Es ist so ein, irgendwie, manchmal so ein schweres Joch. Und ich möchte uns einen ermutigenden Vers weitergeben, dass wir nehmen sollen. Römer 8, Vers 35 bis 37, auch ein sehr bekanntes Wort des Apostel Paulus, und ich möchte es hier nach der neuen Genfer Übersetzung uns lesen. Römer 8, Vers 35. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers? Dann kommt die Antwort, mit all dem müssen wir rechnen. Denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Apostel Paulus möchte uns Folgendes sagen. Es kommt nicht auf die Situation darauf an, in der du dich persönlich befindest. Und mag sie noch so herausfordernd sein. Aber meine Lieben, die Situationen, die uns hier Apostel Paulus beschrieben hat, und die hat er persönlich in seinem Leben durchgelebt. Darum spricht er aus Erfahrung. Und er stellt hier diese Fragen. Was kann uns von der Liebe Christi trennen? Eine Not vielleicht? Dann kommt immer so ein Fragezeichen. Angst? Kann uns die Angst trennen? Vielleicht Verfolgung? Oder der Hunger? Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers? Meine Lieben, wir sprechen hier nicht von Kleinigkeiten. Und doch kommt er zu diesem Resümee, zu diesem Fazit, dass er sagt, in all dem tragen wir einen, wie heißt es hier, überwältigenden Sieg davon. Andere Übersetzungen sagen, die uns vielleicht mehr geläufiger sind, aber in dem allem überwinden wir weit. Also es ist nicht nur ein bisschen überwinden, gerade noch so überwinden, sondern weit zu überwinden. Und die große Frage ist, kennst du, liebe Seele, dieses Leben des Überwinders? Ich möchte es uns vielleicht an einem Beispiel aus dem Sport erklären. Wenn zwei Mannschaften zum Beispiel Fußball spielen, und es scheint so, sie sind sehr ausgeglichen. Sie spielen 90 Minuten und es scheint zu einem Unentschieden zu kommen. Und dann irgendwie in letzter Minute schießt die eine Mannschaft noch das Tor und sie siegt. Dann sagen eigentlich alle Fachleute, eigentlich so gerecht war das nicht. Weil die Mannschaften, sie waren ausgeglichen und ja, so der letzte Pass und hier tatsächlich ist der Ball ins Tor gegangen. Aber Fazit ist, die eine Mannschaft hat gesiegt und die andere nicht. Aber meine Lieben, tatsächlich aus der Sicht des Siegers, man muss doch sagen, wir haben es nicht so richtig verdient. Wir haben es vielleicht gerade noch irgendwie geschafft. Aber meine Lieben, sieht so ein überwältigender Sieg aus? Wir müssen sagen, überhaupt nicht. Die haben doch es kaum geschafft, irgendwie überhaupt zu gewinnen. Wie sieht ein überwältigender Sieg aus? Wir haben einige Beispiele aus der Geschichte, möchte ich nicht eingehen. Aber wenn eine Mannschaft, die wirklich auf einem hohen Niveau spielt und die andere Mannschaft auch, Und wenn die eine Mannschaft sozusagen die andere vom Platz wegfegt, sagt man so, zum Beispiel mit 7-0 gewinnt, das ist ein überwältigender Sieg. Da gibt es überhaupt gar keine Zweifel. Nicht gerade so irgendwie, sondern überwältigender Sieg. Und die große Frage, meine Lieben, wir wollen auf uns nochmal zurückkommen. Auf unser Leben. Ist es dieses Leben, dass wir mal hin und her schwanken oder vielleicht gerade ebenso überwinden? Oder ist es hier dieser überwältigende Sieg? Und hier, glaube ich, gibt es einen Gedanken. Wenn wir es nicht gelernt haben, bei Jesus zu nehmen, tagtäglich, für jede Situation, dann sind wir geneigt, wie zu leben. Ich möchte Gott dienen, aber ich möchte doch mit eigener Kraft. Ja? Kennen wir so etwas? Ich möchte Gott dienen, aber ich weiß schon, wie das geht. Und so geht man die Sache ran und merkt, man hat hier vielleicht eine Niederlage und da eine Niederlage. Und das ist, meine Lieben, dieser Gedanke, wo ich hin möchte. Dieses Nehmen von Christus, da müssen wir uns eingestehen, dass wir nichts können. Einfach nichts können in dieser Art und Weise. Gottes Wort sagt doch uns, ohne mich könnt ihr nichts tun. Es ist uns auch so geläufig, aber wie ist es wirklich im praktischen Leben? Ist es wirklich so, dass wir mit jeder Kleinigkeit gedanklich zu Gott kommen und sagen, Herr Jesu, gib mir die Weisheit, jetzt hier richtig zu handeln, da die richtige Entscheidung zu treffen. Ich brauche dich so sehr. Meine Lieben, das ist hier dieses Geheimnis, was Apostel Paulus mit diesen Worten ja ausdrückt, dass er dann zum Schluss kommt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Gottes Wort sagt uns einerseits, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ja und Amen. Und auf der anderen Seite das Leben des Apostel Paulus, wo er diesen Schlüssel verstanden hat, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Und das bedeutet, zu leben nicht in eigener Kraft, sondern zu nehmen. Und ich möchte uns, meine Lieben, jetzt drei Punkte noch ans Herz legen, die mir persönlich wichtig geworden sind, wie wir nehmen sollen. Wir haben betrachtet diesen Gedanken, dass Herr Jesus alles bezahlt hat. Und wir müssen bloß nehmen. Aber wie folgt es tatsächlich praktisch ab, dieses Nehmen? Kann ich einfach hingehen und mir etwas rausnehmen sozusagen? Oder gibt das Wort uns auch hier gewisse Anleitung? Und der erste Gedanke ist, wir können nur nehmen, wenn wir bitten. Und das ist dieses Einleitungswort, das wir ja schon gelesen haben, Matthäus 7, ab dem 7. Vers. Da heißt es so, bittet, so wird euch gegeben. Da ist so ein Geheimnis drin, insofern, der Herr Jesus, er hat doch alles sozusagen gemacht. Er ist den Weg gegangen, den Heilsplan abgeschlossen. Wir haben gelesen, diese Schriftstelle, uns ist alles geschenkt mit Christus. Alles ist geschenkt. Was müssen aber wir machen von unserer Seite? Wir müssen kommen und bitten. Meine Lieben, das Heil, das Christus gebracht hat, das hat er der ganzen Menschheit gebracht. Für einen jeden einzelnen Menschen, der auf dieser Erde lebt. Aber das ist nicht automatisch jetzt das Eigentum aller Menschen, sondern jeder von uns muss tatsächlich kommen. Da Jesus ladet uns ein, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und wenn der Mensch seine Not, seine Leere, seine Hilflosigkeit erkennt, seine Sünde, seine persönliche Schuld vor Gott, dann kann er zu Christus kommen und er muss einfach bitten. Er muss ganz kindlich bitten, zum einen bereuen, wie sein Leben bisher war, aber er muss bitten, dass Gott ihm doch das Kleid der Gerechtigkeit schenken möchte. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Und Herr Jesus unterstreicht in dem 11. Vers es noch einmal so: Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes tun, die ihn bitten? Wir können nehmen erst dann, wenn wir bitten. Und Herr Jesus, er ist gerne bereit, uns dann auch zu geben. Der zweite Punkt ist, wir müssen es im Glauben fassen. Alles, was Gott uns geben möchte, das ist unsichtbar, oder? Gott selber ist ein unsichtbares Wesen. Seht, wenn Menschen uns etwas geben möchten und uns die Hand ausstrecken und uns etwas überreichen möchten, dann sehen wir es ja in der Hand, da ist etwas und ich muss es tatsächlich annehmen. Ich sehe hier etwas und ich muss es an mich sozusagen nehmen. Es reicht nicht nur aus, zu bitten, und der andere streckt uns die Hand aus, möchte es uns überreichen, aber wir nehmen es überhaupt nicht. Wir müssen es in unseren Besitz nehmen. Und das geschieht auf dem geistlichen Gebiet durch den Glauben. Gottes Wort sagt, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und darum, meine Lieben, der Glaube, er ist so zentral überhaupt im Gott dienen, in der praktischen Nachfolge. Der Glaube. Und der dritte Gedanke ist, wir müssen es nicht nur glauben, sondern wir müssen dann auch handeln und es sozusagen praktisch auch annehmen. Es reicht nicht aus, dieser Kopfglaube, ja, da ist etwas, was mir der andere wirklich geben möchte und es ist eine gute Sache und ich glaube wirklich daran, sondern ich muss es praktisch an mich annehmen und ich muss, damit es überhaupt einen Nutzen hat, meine Lieben, muss ich das Paket, wenn ich so sagen darf, dieses Geschenk erstmal aufmachen. Ich muss schauen, was da drin ist und ich muss es irgendwie doch praktisch anwenden. Vielleicht hat mir jemand etwas geschenkt zum Essen. Ich muss es tatsächlich essen, sonst habe ich überhaupt nichts davon. Die drei Punkte: bitten, glauben und dann auch handeln. Und hier ist eben ganz praktisch auch der Gehorsam gefragt. Und hier wiederum die Frage an uns, die wir schon länger auch oder in der Nachfolge einfach stehen: Meine liebe Seele, bist du deiner Erkenntnis gemäß, die du jetzt hast, bist du deiner Erkenntnis gemäß dem Wort Gottes und dem Willen Gottes gehorsam? Seht, Gott führt uns ja Schritt für Schritt. Nachdem, wie unsere Erkenntnis erwächst, er zeigt uns Dinge, er führt uns so von einer Sache zu der anderen. Und hier ist es aber ganz, ganz wichtig, wenn wir diesen überwältigenden Sieg haben wollen, wenn wir wirklich nehmen wollen von Christus, dann reicht es nicht aus, nur zu bitten. Lieber Gott, ich brauche heute deine Kraft. Ich brauche deine Leitung an diesem Tag. Sondern wir müssen im Glauben auch so rausgehen in den Tag, und dann ganz praktisch es auch ausleben. Wie wichtig der Wille Gottes, wie wichtig der Gehorsam für uns ist, das ist, denke ich, uns so bekannt. Ich möchte nur einen Vers von Johannes 4, Vers 34 lesen, wie da Jesus spricht zu ihnen: Meine Speise ist die, dass ich tue den Willen des, der mich gesandt hat, und vollende sein Werk. Der Herr Jesus Christus, er war in dieser absoluten Abhängigkeit vom Vater, hat er gelebt. Und darum sagt er: Das ist meine Speise. Etwas ganz Alltägliches, wo ich Kraft bekomme. Meine Speise, dass ich den Willen tue dessen, der mich gesandt hat. Meine Lieben, und dieser Gedanke im praktischen Leben nach der Erkenntnis zu leben, wir müssen nicht die ganze Bibel irgendwie auswendig können und alles irgendwie machen. Es geht einfach darum, was Gott nach deiner Erkenntnis von dir fordert. Und wisst ihr, jedes Mal, wenn wir den nächsten Schritt gehen und es ausleben, was werden wir dann bekommen, meine Lieben? Wir werden Kraft bekommen. Und jedes Mal, wenn wir hier nachlassen, wenn wir irgendwie einen Kompromiss eingehen, sagen, irgendwie passt es mir heute nicht, vielleicht morgen, die Umstände sind ungünstig, wir werden anfangen zu verlieren. Die Kraft schwindet und so geht es Stück für Stück auch rückwärts. Meine Lieben, und ich möchte an einem persönlichen Beispiel das auch erklären, was ich eigentlich meine. Es ist bei jedem sehr unterschiedlich, wie Gott einen führt. Aus meiner Erfahrung, ich stehe jetzt in der Vorbereitung zu einer Botschaft, merke irgendwie, die Zeit läuft mir davon. Man muss ja den Geschwistern etwas bringen, ist so, das sagt das menschliche Gehirn. Ja? Du musst ja etwas bringen. Man bereitet sich vor und irgendwie merkt, die Zeit läuft und man hat so wenig. Und da legt Gott es irgendwie aufs Herz: Ruf doch die und die Person an. Da sage ich, also beim besten Willen, das kann man vielleicht morgen oder übermorgen machen, aber jetzt, das ist absolut unpassend. So, man ist wieder in Gedanken, man bereitet sich vor, kommt wieder der Gedanke, ruf doch da an. Gut, man ruft an und man hat ein gutes Gespräch, wo die andere Person sehr langatmig erklärt einfach von ihren Nöten aus dem Leben und dies und jenes. Und man sitzt da und denkt, ich muss mich vorbereiten. Ich muss doch den Geschwistern etwas bringen. Und wisst ihr, so verläuft das Gespräch, dass du einerseits mit einem Ohr bist du schon dabei, du hörst, was der andere dir sagt, und innerlich denkst du, ich muss mich aber vorbereiten. So, das Gespräch geht zu Ende und ich darf mich dann selber reflektieren und da sagt Gott, Moment mal, wenn du überhaupt etwas geben kannst, dann musst du es ja bei mir erstmal nehmen. Und keiner von uns, meine Lieben, der auch hier steht, der kann überhaupt etwas geben, wenn es uns nicht zuvor gegeben wird. Absolut nicht. Das funktioniert einfach nicht. Und darum dieser Gedanke, wann der Zeitpunkt ist, meine Lieben, dass Gott einem das Wort aufschließt, persönlich, ja, dass wir sagen, jawohl, das ist das Wort, das ich bringen muss. Das kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Vielleicht haben wir das den Gedanken schon eine Woche vorher, aber es kann auch einige Stunden davor vielleicht sein oder ganz kurz davor. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Aber die Frage ist doch die, meine Lieben, Gott möchte in dem praktischen Leben, im praktischen Leben, dass wir gehorsam sind. Und es kommt nicht darauf an, meine Lieben, dass ich so besorgt bin, welche Botschaft ich bringen soll. Sondern Gott ist vielmehr besorgt, dass ich diesen Anruf tätige und dass ich mit 100% Aufmerksamkeit bei diesem Anruf bin und mir keine Sorgen mache, was eigentlich der nächste Schritt ist. Weil Gott wird doch für jeden Tag doch etwas geben, oder nicht? Wir sollen uns doch nicht sorgen. Meine Lieben, und das sind so Punkte, wir können über das Wort Gottes philosophieren und alles Mögliche. Aber wenn wir diese ganz einfachen Wahrheiten nicht schaffen, in unserem Leben ausleben, dann ist unser Gottesdienst wertlos. Dann zeigt er uns eben das, wie wir eben leben. Von Mangel zu Mangel, vielleicht hier und da Sieg und dann wieder eine Niederlage. Und Gott möchte, dass wir von ihm nehmen. Und dieser wirklich ganz praktische Gehorsam, dieses Abhängigsein von Gott in den täglichen Dingen, das ist auch so ein Thema, da habe ich schon vor einigen Jahren mit einem Bruder mal gesprochen. Ich glaube, jeder kennt es von uns, dass wir einen vollen Terminkalender haben. Ja, so. Man hat vielleicht hier Termin und da Aufgaben im Kopf, ich muss das und das und das und das machen, alles schön verplant. So, und dann komme ich mit einem älteren Bruder ins Gespräch und sagt er mir, ich habe aufgehört zu planen. Ich sage, okay, wie machst du das? Er sagt, ich habe einfach aufgehört zu planen. Ich gehe einfach jeden Tag mit Gott ins Gespräch und sage ihm, Herr, du weißt, was heute alles ansteht, gib mir die nötige Kraft, gib mir die nötige Gnade und gib mir wirklich ein Ohr für deine Führung, für deine Leitung, dass ich alles, was du mir vor die Türe legst, dass ich es wirklich mit Freudigkeit tue. Und meine Lieben, das war für mich eine ganz besondere Erkenntnis. Und gleichzeitig offenbart es auch, dass möglicherweise, und ich möchte es sogar weitergehen, nicht möglicherweise, sondern dass unsere Pläne, unsere Gedanken, unsere Termine Gottes Wirken manchmal entgegenstehen. Und das bedeutet, meine Lieben, wenn es nicht nach unserem Plan läuft, was macht es mit uns? Wir werden unruhig, ja? Ich habe mir etwas vorgenommen, aber es läuft ganz anders, wie ich es mir vorstelle. Und hier eben das wiederum zu verstehen, wir können so von Gott nehmen, ganz, ganz praktisch, jeden Tag, dass wir in dieser Abhängigkeit von ihm leben und wirklich so die Antennen ausgefahren haben. Und da, wo Gott uns hingestellt hat, dass wir wirklich diesen Dienst treu tun. Und jedes Mal, wenn wir seine Stimme vernommen haben, wenn wir es getan haben, das wird uns Kraft geben, das wird uns Stärke geben. Und wir werden so, wie sagt Gott das Wort, von Sieg zu Sieg gehen können. Eigentlich ganz, ganz einfach. Und möglicherweise suchen wir den Sieg in diesen großen Dingen. Aber der Sieg, er ist in diesen kleinen, alltäglichen Dingen auch zu suchen. Und darum, meine Lieben, möchte ich uns ermutigen. Möchte uns ermutigen, all diejenigen, die noch ferner sind von Gott, der Einladung des Herrn Jesus zu folgen. Wenn er ruft, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Da ist mir noch so ein Gedanke groß geworden, den Zeitpunkt, wann Gott uns etwas gibt, das hat er sich vorbehalten. Das können wir schon anfangen mit der Bekehrung. Keiner von uns, die wir noch ferne von Gott sind, kann sagen, ich denke, das ist schon eine gute Sache, aber heute bekehre ich mich nicht. Ich denke, so zum Ende des Jahres, da ist vielleicht die Situation bei mir etwas entspannter, jetzt ist so viel Stress, ich werde mich da bekehren. Der andere sagt, wenn ich mal auf der Rente bin, dann ist es viel leichter, Gott dienen, ich werde mich da bekehren. Der andere sagt, oder denkt bei sich, oh, ich weiß nicht, dass Gott dient, das scheint mir irgendwie doch so schwer zu sein. Ich werde auf dem Sterbebett mich bekehren. Wird es funktionieren? Gottes Wort sagt uns, Johannes 6, Vers 44, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat. Niemand von uns kann sich einfach so bekehren, wann er möchte. Und darum, meine Lieben, möchte ich diesen Gedanken weitergeben. Wenn Gott zu deiner Seele spricht, dann suche ihn. Bitte ihn, fasse es im Glauben und sei Gott gehorsam. Dann wirst du Gott erleben. Dann wird er dir auch geben können. Und meine Lieben, genau das gleiche Prinzip ist auch bei uns, die wir schon länger Gott dienen. Wir sind in bestimmten Situationen, wir machen uns Sorgen, große Gedanken, wir möchten die Situation verändern, aber wir können es nicht selber. Das heißt, wir können nicht einfach hingehen, wie in den Laden, das Paket rausnehmen und sagen, jetzt habe ich es mir genommen. Sondern wir kommen zu Gott, wir bitten, sagen ihm unsere Situation, wir gehen hier im Glauben und dann wird der Geber, der eine Fülle von Möglichkeiten hat, er wird uns dann geben, wenn er es für richtig hält. Und darum, meine Lieben, ist hier dieses praktische Gottdienen damit verbunden, dass wir wirklich in Jesus ruhen dürfen, dass wir uns hier nicht anstrengen müssen, uns nicht zersorgen müssen, sondern wir wissen, alles geht an Gott vorüber. Ich komme zu Gott, ich bitte, ich fasse seine ganzen Verheißungen, die er gegeben hat, im Glauben und nun gehe ich weiter vorwärts. Und Gott wird dann eingreifen. Er wird uns geben, er wird sozusagen seine Hand öffnen, seine Hand uns ausstrecken und dann können wir es nehmen. Wenn seine Hand geschlossen ist, meine Lieben, dann können wir nichts nehmen. Aber wenn seine Hand sich öffnet, dann können wir die Fülle nehmen. Und ich möchte diesen ermutigenden Vers noch zum Schluss uns auch geben. Aus 1. Thessalonicher 5, Vers 24. Getreu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun. Getreu ist er, der euch ruft, ein Wort für Menschen, die noch ferne von Gott sind. Ein wunderbarer Vers für die Kinder Gottes. Getreu ist er, der euch ruft. Der euch ruft in dieses Leben der Abhängigkeit mit ihm. Wo wir ganz genau wissen, in mir habe ich nichts. Von mir aus kann ich nichts, aber mit Gott darf ich alles machen. Und darum komme ich ganz demütig, bitte, ich glaube es, ich fasse es im Glauben und dann wende ich das Ganze auch praktisch an. Gott möge uns im praktischen Leben dadurch segnen. Amen.